Guten Morgen. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Mit diesem Wochenspruch aus Lukas Kapitel 18, Vers 31 begrüße ich Sie, begrüße ich euch alle ganz herzlich hier zu unserem heutigen Gottesdienst. Ganz besonders begrüße ich die Gäste hier unter uns. Schön, dass Sie da sind. Ja, Jesus war mit seinen Jüngern ein letztes Mal auf dem Weg nach Jerusalem und dabei kündete er zum dritten Mal sein Leiden und sein Sterben an. Dort in Jerusalem wird alles vollendet werden, was bereits die Propheten prophezeit haben, vorausgesagt haben, besonders zum Beispiel Jesaja in Kapitel 53. Jesus ging für uns ans Kreuz. Und am kommenden Mittwoch, beginnt wieder die Passionszeit. Die Passionszeit ist ja eine Zeit der Buße einerseits, aber auch eine Zeit der Erinnerung an die Erlösung von Sünde und Tod durch eben das Kreuzesopfer Jesu. Es ist eine Zeit, sich daran zu erinnern, was er, Jesus, für jeden von uns getan hat. Und ich denke, es ist eine Zeit, die uns helfen wird, all die Bilder, Berichte, Nachrichten, Eindrücke, die wir von diesen schrecklichen Ereignissen in der Ukraine erfahren werden, zuhauf. Und dafür müssen wir uns auch schützen vor der Vielfalt. Aber wir haben die Möglichkeit, all diese Dinge, auch die Ängste, die wir dabei haben, die Sorgen, auf Jesus zu werfen. Diese Zeit wird uns ganz sicher auch dabei helfen. Ich bete und soweit möglich bitte ich dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass wir hier zusammen sein dürfen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Wir sind deinetwegen hier, um dich zu ehren, dich zu loben, dich zu preisen. Zu deiner Freude und Ehre sind wir hier, Herr, in diesem Gottesdienst und danke, dass du in unserer Mitte bist. Und ich bitte dich herzlich, dass du zu jedem Einzelnen sprichst und dass jeder auch für sich hört, was du ihm sagen willst, denn du hast viel zu sagen. Danke für Jörg, der das Wort verkünden wird. Segne ihn dafür ganz besonders. Herr Jesus, und ich bitte dich ganz herzlich, dass du jetzt in der Ukraine bist, bei den betroffenen Menschen, die angsterfüllt in Bunkern, in U-Bahn-Stationen oder wo auch immer hocken, die betroffen sind, die ja, die furchtbare Angst haben. Sei du mit ihnen, tröste sie, Herr. Herr Jesus, du hast die Macht, diesem ganzen Treiben sofort ein Ende zu machen, aber dein Wille geschieht. Gib du den Menschen dort in der Ukraine und uns hier die Kraft, mit den Dingen so umzugehen, dass sie angemessen sind. Denn wir wissen, wohin wir mit unseren Ängsten gehen können. Danke, Herr, dass du einen guten Plan hast. Und bitte sei jetzt auch bei denen, die nicht hier im Gottesdienst sein können, weil sie krank sind, alt sind oder aus welchen Gründen auch immer. Sei du auch ihnen nahe. Herr, segne du jetzt diesen Gottesdienst. Rede du, Herr, zu uns. Amen. Als Lesungstext habe ich uns den Psalm 32 herausgesucht. Glücklich zu preisen, wem die Schuld vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. glücklich zu preisen, wem der Herr die Schuld durchgestrichen hat, wer in seinem Herzen aufrichtig ist. Allerdings, solange ich es verschwieg, wurde ich körperlich krank, innerlich schrie es unaufhörlich in mir. Deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Ich dörrte geradezu aus, wie man in der Glut des Sommers verdorren kann. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht länger. Ich sagte, ich will dem Herrn bekennen, wo ich gefehlt habe. Da hast du mir meine Schuld abgenommen. Darum bete jeder, der von Gott weiß, zur rechten Zeit zu ihm. Kommen dann mächtige Wasserfluten, werden sie ihn nicht erreichen. Du bist ja mein Schutz. Du bewahrst mich vor Unheil. Du umgibst mich, dass ich nur jubeln kann. Ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Sei nicht den Pferden oder Maultieren gleich, deren Wildheit man mit Zaum und Zügel bändigen muss, weil sie sonst nicht gehorchen. Der Gottlose hat viel Leiden. Wer aber auf den Herrn vertraut, wird von seiner Gnade umfangen. Freut euch darum des Herrn, jubelt ihr Gerechten, jauchzet alle, die ihr aufrichtig gesinnt seid. In Jörgs Predigt wird unter anderem von innerem Kampf die Rede sein. Ein afrikanischer Christ fragte einen Missionar um Rat. Er hatte den Eindruck, dass in ihm ständig ein geistlicher Kampf tobte. Eigentlich wollte er ein Leben führen, das Gott gefällt. Doch oft verhielt er sich ganz anders. Neigte er dazu, Böses zu tun wie früher, als er noch nicht Christ war? Er verglich seinen inneren Konflikt mit einem Kampf zwischen zwei Hunden. Es ist, als ob in mir ein weißer und ein schwarzer Hund ständig gegeneinander kämpfen, klagte er dem Missionar. Der schwarze Hund sei das Böse und der weiße das Gute. Und welcher Hund gewinnt den Kampf? Fragte ihn der Missionar. Nach kurzem Nachdenken antwortete der Mann: Der Hund, den ich füttere. Ich glaube, jeder von uns kennt innere Kämpfe, wenn es zum Beispiel darum geht, einen unangenehmen Kontakt zu knüpfen oder eine schwierige Aufgabe zu bewältigen oder jemanden, den man verletzt hat, um Vergebung zu bitten. Gerade bei letztgenanntem Konflikt entbrennt oft ein innerer Kampf. Da ist einerseits der Eindruck oder vielleicht sogar die Erkenntnis, dass mein Verhalten gegenüber XY nicht in Ordnung war. Mein Gewissen sagt mir, das war nicht in Ordnung. Du musst zu ihm gehen und um Vergebung bitten. Aber dann meldet sich mein anderes Ich zu Wort. XY soll sich nicht so anstellen, so schlimm war es doch gar nicht, oder? XY hat doch selbst Schuld. So wie der sich mir gegenüber verhalten hat, er muss mich um Vergebung bitten. Oder. Wem gebe ich Recht? Oder um im Bild zu bleiben, welchen Hund füttere ich jetzt? Den weißen oder den schwarzen? Ich bin gespannt, was Jörg gleich in seiner Predigt zu inneren Kämpfen sagt.
Warum ist es so schwer, Gutes zu tun? Normalerweise sollte man meinen, jeder von uns weiß, wie das ist, wenn einem jemand etwas Gutes tut. Und wir wünschen uns das und freuen uns darüber, wenn das so passiert. Und trotzdem gibt es tatsächlich Situationen, wo wir uns fragen, warum habe ich es jetzt nicht gemacht? Ich wusste doch, dass es gut war. Was ist da in meinem Leben, was mich da in Schwierigkeiten bringt? Bei den letzten Predigten über den Römerbrief haben wir gesehen, dass Jesus alles, wirklich alles für unsere Rettung, für unser neues Leben mit Gott getan hat, dass wir nichts dazu beitragen können, außer dieses Geschenk im Glauben anzunehmen. Schon da fällt es uns schwer, das einfach zu akzeptieren. Und immer wieder versuchen Menschen, gerade wenn sie besonders fromm sind, mit ihren Werken doch etwas zu tun, um das irgendwie wieder für unser Gefühl in Ordnung zu bringen. Und Jesus macht deutlich, ist nicht. Das ist nicht der Weg. Entweder du nimmst es an oder du nimmst es nicht an. Es ist wichtig, nicht zu können. Und danach haben wir gesehen, wie das ist, dass auch das Verhalten von uns natürlich wichtig ist, weil es uns in Verbindung bringt, entweder stärker zu Gott oder stärker in die alte Richtung, in die Richtung der Sünde. Und genau an dieser Stelle schiebt Paulus jetzt ein Kapitel ein, nämlich dieses Kapitel 7 im Römerbrief, wo er genau diese Thematik beschreibt und deutlich macht. Wenn ich auf der einen Seite von Gott meine, mein Geschenk angenommen zu haben und auf der anderen Seite aber immer wieder versuche, doch selbst das Leben in der Hand halten zu wollen, zu machen, zu entscheiden, was ich für richtig halte, dann passiert es zwangsläufig so, wie er das hier schreibt. Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht will, dann gebe ich damit dem Gesetz Recht und heiße es gut. Und das bedeutet, der, der handelt, bin gar nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich mit meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Gegensatz, es steht im Kampf mit diesem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich, unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Ein deprimierender Ausspruch, eine deprimierende Aussage, wenn der Anfang von diesem Vers 25 und vor allen Dingen das kommende Kapitel nicht wäre. Aber bleiben wir erstmal bei diesem Kampf, mit dem wir zu tun haben, der Zustand, in dem wir stehen. Und da schreibt Paulus, ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Was für eine Niederlage. Wir Menschen, wir sind doch diejenigen, die entscheiden, was wir tun. Wir wissen doch, was wir wollen und was richtig für uns ist. Also, warum tun wir es nicht? Ich verstehe es nicht. Paulus spricht hier etwas an, was uns Menschen echt zu schaffen macht. Gute Vorsätze kennen wir alle schon von Silvester her und man weiß von vornherein, ein ganzer Teil davon wird definitiv niemals umgesetzt. Egal, ob es dabei ums Abnehmen geht oder darum, etwas mehr für seinen Körper zu tun oder darum, anderen Leuten mehr Gutes zu tun, völlig egal. Das ist wie so ein Naturgesetz. Irgendwann ist dieser gute Vorsatz, den ich mir gesetzt habe, vergessen. Warum? Warum ist das so? Dass es in unserer Natur Gesetze gibt, die sogenannten Naturgesetze, das haben wir akzeptiert, dass ein Apfel, wenn man ihn oben loslässt, runterfällt, ist nun mal so. Das passiert eigentlich fast immer. Also gehen wir davon aus, okay, das ist so, aber ich selbst, ich kann doch entscheiden, was ich will oder nicht. Ich entscheide doch, ob ich etwas für richtig halte oder für falsch. Ich entscheide doch, ob ich etwas tun will oder ob ich es nicht tun will. Natürlich haben wir auch Gewohnheiten, die unser Leben so ein bisschen prägen und es ist nicht so ganz einfach, da rauszukommen. Aber grundsätzlich bin ich doch derjenige, der plant und macht, was ich für richtig halte. Soweit zur Theorie. Das, was Paulus hier deutlich macht, ist etwas, was er als eine Gesetzmäßigkeit bezeichnet. Eine Gesetzmäßigkeit, bei der er sagt, ich weiß ja, dass in mir, in meiner Natur, eigentlich überhaupt nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern ich tue das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht will, dann handle ich ja gar nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt, oder so wie er es im Abschnitt vorher bezeichnet, dann bin ich ja immer noch Sklave der Sünde ausgeliefert, ob ich das will oder nicht. Wir haben letztes Mal gesehen, von Anfang an ist jeder Mensch letztendlich unfrei. Er wird bestimmt von dem, was ihn umgibt, von dem, was an Trieben in seinem eigenen Körper da ist, und wir können gar nicht vollständig tun, was wir wollen. Selbst ein trainierter Sportler, der wirklich sehr, sehr diszipliniert ist, wird es nicht schaffen, immer hundertprozentig zu tun, was er will. Sondern spätestens dann, wenn die Spannung nachlässt, brechen alle Dämme. Ist völlig normal. Und der Schluss, den Paulus daraus zieht, ist, ich bin eigentlich versklavt. Ich bin gar nicht mehr mein eigener Herr oder ich bin es nie gewesen. Und diese Erkenntnis muss man erst einmal zulassen. Ich kann gar nicht immer so entscheiden, wie ich das will. Nicht einmal bei den Dingen, die ich für gut und die ich für richtig ansehe. Selbst da werde ich manchmal dazu gebracht, Sachen zu tun, die nicht in Ordnung sind. Für Menschen, für die es wichtig ist, immer die Wahrheit zu sagen. Selbst die kommen in Situationen, wo sie aus Angst oder aus welchem Grund auch immer plötzlich die Unwahrheit sagen. Oder die Wahrheit so verdrehen, dass sie nicht mehr erkennbar ist. Das, was uns schadet, passiert. Das, was wir wollen, passiert nicht. Und manchmal macht man das dann sogar noch so, dass das, was einem schadet, obwohl man das weiß, dann irgendwann als normal hingestellt wird, als Freiheit proklamiert wird. Und damit wird wieder alles gut, aber auch nur in der Fantasie, weil sich dann definitiv immer wieder neue Situationen ergeben. Und der Schluss daraus, den Paulus zieht, ist, wir stehen unter dem Gesetz der Sünde. Also, noch einmal dieser Vers 22, zwar stimme ich in meiner innersten Überzeugung dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde, und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Wenn hier so oft von einem Gesetz die Rede ist, es sind mindestens zwei, die hier aufgeführt werden, ist keins davon das alttestamentliche Gesetz, was für die Juden war. Nur um das mal deutlich zu machen. Sondern Paulus unterscheidet hier zwischen dem Gesetz der Sünde, meines Wesens, und dem Gesetz, was Gott uns gibt, der uns deutlich macht, wie es eigentlich richtig ist. Natürlich fällt dieses alttestamentliche Gesetz von seiner Art auch ungefähr in dieses neutestamentliche Gottesgesetz hinein, aber mit dem Unterschied, dass das alttestamentliche Gesetz die Bedingung war, um mit Gott ins Reine zu kommen oder mit ihm klarzukommen, haben wir diese Situation ja heute nicht mehr. Und deswegen ist das, was Paulus hier als Gesetz Gottes beschreibt, etwas anderes. Etwas, was in unserem Wesen angelegt wird, in unserem Gewissen zu uns redet, uns deutlich macht, das wäre jetzt dran, das wäre jetzt richtig. Und ich tue es unter Umständen trotzdem nicht. Und das Ganze fängt letztendlich schon ganz am Anfang der Bibel an. Geschichtlich gesehen, und wir müssen diese Schritte hier mit Paulus machen, um den Zusammenhang zu verstehen, war das schon in das, was wir in 1. Mose 3 lesen können, zum Sündenfall. Im Garten Eden gab es nur ein einziges Verbot. Das Verbot, nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Und es gab nur eine Möglichkeit, etwas falsch zu machen. Und trotzdem haben es die beiden Menschen, die es damals gab, geschafft, genau das zu tun. Völlig verrückt. Und ich möchte behaupten, jeder von uns hätte genauso entschieden. Jeder von uns hätte genauso entschieden. Durch Verführung der Schlange entschieden sich die Menschen dazu, eben nicht Gott zu vertrauen. Denn der hatte ihnen einen absolut perfekten Lebensraum zur Verfügung gestellt. Es ging ihnen gut. Es war alles optimal. Nichts war da, was wirklich problematisch war. Aber ein Verbot reichte aus, um sie zu reizen, genau das zu tun. Ein Verbot reichte aus, sie zu reizen, genau das zu tun. Und das ist genau die Situation, um die es hier geht. Ein Verbot, etwas, von dem ich weiß, das ist nicht gut, reizt, genau das zu tun. Nicht nur bei kleinen Kindern. Ihr wisst, wie man Kinder zum Spinatessen bekommt. Eine ganz einfache Geschichte. Ich gebe dir heute mal Spinat. Ausnahmsweise darfst du das essen, aber nicht der Mama sagen. Funktioniert. Verrückt, aber es funktioniert. Das ist so die Situation. Ein Verbot sorgt dafür, dass ich genau dazu versucht werde, das zu tun. Vor 3500 Jahren hat Gott dann zu dieser Geschichte dieses Gesetz des Mose mit dazu gegeben, um den Leuten Regeln zu geben, wie es möglich war, ein Leben in Bezug zu Gott und Bezug zu den Menschen wirklich leben zu können, dass sie erkennen konnten, das ist richtig und das ist falsch. Und es führte dazu, wie Paulus das vorher auch schon aufgeführt hat, dass die Menschen, weil sie plötzlich wussten, was falsch war, was sie nicht tun sollten, genau dazu verführt wurden. Und das ganz Schlimme ist dieser Schluss, den Paulus daraus zieht, wenn er sagt, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Das ist diese Erkenntnis, die Paulus hat. Frustrierend, sinnlos. Alles endet im Tod. Keine Hoffnung, keine Aussicht auf Veränderung. Alles umsonst. Jemand, der diese Erkenntnis hätte, wenn das wirklich die Meinung von Paulus wäre, also alles umsonst, würde er das nicht so aufschreiben und erst recht nicht so weiterleben. Entweder man kümmert sich gar nicht darum, um diese Frage, oder lenkt sich ständig ab, betäubt sein Gewissen, versucht Alternativen zu finden oder was auch immer, aber man macht es nicht so deutlich. Aber Leben mit dieser Erkenntnis, ich bin nicht in der Lage, mich für das Gute zu entscheiden, ist nicht zu ertragen. Leben mit dieser Erkenntnis ist nicht zu ertragen. Und deswegen brauchen wir eine Lösung. Wir brauchen eine Lösung, wir brauchen eine Erklärung für das, was passiert, aber auch einen Weg, um da rauszukommen. Und das ist eben eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die für Paulus im Römerbrief immer und immer wieder durch diesen Abschnitt hindurchgeht. Diese Frage, wer wird mich befreien, oder die Suche nach den Lösungen. Schon am Anfang des Römerbriefes hat Paulus deutlich gemacht, dass die Menschen ohne Gott verloren sind und welche Folgen dieses Leben in der Sünde für sie hat, wie sie dadurch in alle möglichen Sachen hineingeraten, die immer schlimmer und schlimmer werden. Wenn ich jetzt die aktuelle Situation sehe, wie ein Mensch, der viel Macht aufgehäuft hat, auch mit Gewalt und Unterdrückung, keine Grenzen mehr sieht. Und es wagt, einfach Grenzen zu überschreiten, von denen er genau weiß, dass sie nicht in Ordnung sind und sie mit Unmengen an Lügen versucht zu erklären. Und es gibt genug Leute, die ihm das auch noch glauben. Das ist das Schlimme dabei. Aber so leben wir heute in einer Zeit und wir erkennen, wie Menschen sich gegenseitig belügen, betrügen, versuchen, das Ganze irgendwo auf irgendwelche Seiten zu ziehen. Und es ändert nichts. Das Böse, das, was wir nicht wollen, das, was wir wirklich nicht haben wollen, und Krieg ist nichts, was wir haben wollen, definitiv nicht, das sind Sachen, die das Leben trotzdem prägen, die immer und immer wieder vorkommen. Gott hat dem Menschen versucht zu helfen, da rauszukommen, indem er ihm diese Gesetze gegeben hat, aber all das war nur vorläufig und es reichte nicht aus. Es wurde erst durch den Opfertod Jesu wirklich zu einer Bedeutung, zu etwas, was Gültigkeit hatte, zu etwas, was weitergeht. Es war vorher nur eine vorläufige Rettung. Und trotzdem, auch damals haben es die Menschen nicht nur nicht getan, sondern sie hätten es auch nicht geschafft, wirklich nach diesem Gesetz zu leben. Paulus hat es ja lang genug selber versucht und erkannt auch, wie weit das geht oder nicht. Und diese Erkenntnis, dass all diese Gedankengebäude, der eigene Antrieb, der Versuch, besser zu werden, plus die Hilfe Gottes durch Regeln oder was auch immer, was ich für richtig oder für falsch halte, das hinzukriegen und zu erkennen, ich schaffe es nicht, all das ist für Menschen deprimierend. Und trotzdem bleiben viele genau dastehen. Trotzdem bleiben viele Menschen genau an der Stelle stehen. Sie stellen zwar die Frage, warum kann ich nicht das Gute tun, das ich tun will? Warum gelingt mir das nicht? Diese Frage wird gestellt, aber man ändert sich nicht. Man sucht nicht die Antwort. Und ist vor allen Dingen häufig nicht bereit, wirklich diese Antwort auch zu akzeptieren. Denn die Antwort gibt Paulus, wenn auch im Kapitel 7 nur ansatzweise, aber im Kapitel 8 wird es dann ausführlich beschrieben, wie das aussieht. Wenn er hier schreibt, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Und dann kommt das Entscheidende. Doch. Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also er sagt nicht, dieser Zustand, wie er den aufgezählt hat, dass wir nicht das tun können, was wir wollen, dass wir das, was wir wollen, nicht tun können, das ist nicht das Normale. Das ist nicht der Zustand, der bleiben muss. Sondern er macht deutlich, es gibt einen Ausweg. Es gibt eine Alternative dazu. Diese Alternative ist aber nicht in unseren Fähigkeiten begründet. Nicht wir können uns dafür entscheiden, gut zu werden. Das können wir versuchen und wir werden dabei Erfolge erleben. Und bei manch einem ist das so, dass man sieht, er ist deutlich besser als die anderen Leute. Der hat wirklich viel hingekriegt. Der hat viel Gutes getan. Aber er selbst weiß, wie viel anderes noch in seinem Leben steckt. Andere über dieses Regelwerk, was man sich dann gegeben hat oder was Gott eigentlich nur dem alten Volk gegeben hatte, dem Volk im Alten Testament, dem jüdischen Volk, was wir immer wieder irgendwie, aus welchem Grund auch immer wieder versuchen, auf uns zu übertragen und zu übernehmen, obwohl Paulus da schon im Galaterbrief massiv vorwarnt, das zu tun. Trotzdem suchen wir immer wieder Regeln, damit wir wissen, jetzt habe ich richtig gehandelt, jetzt habe ich falsch gehandelt. Ohne zu verstehen, dass genau das das Problem ist. Zu wissen, was richtig und was falsch ist, hilft mir nicht weiter, Es bringt mich nicht zum Guten, sondern ganz im Gegenteil. Dieser Baum der Erkenntnis am Anfang aus 1. Mose 3, da ging es ja genau darum, dass sie selber erkennen sollten, was richtig und was falsch war. Und was machen sie? Sie machen das Falsche und erkennen nur, dass es falsch war. Aber es war nicht das Richtige. Es war nicht das Gute. Jedes Verbot, jede Regel, die wir als Menschen festlegen, die noch so gut sein mag, kann uns trennen, sogar von Gott, wenn es gar nicht anders geht. Und schadet uns, hilft uns nicht weiter, sondern es trennt uns von unserer bewussten Abhängigkeit von Gott. Von dem Verständnis, er hat alles für mich getan. Der Vater hat uns berufen, lange bevor es uns überhaupt gab. Jesus ist für unsere Schuld gestorben. All das, was zwischen Gott und uns stand, hat er in Ordnung gebracht und es weggenommen. Wir haben diesen Zugang zu Gott direkt. Nicht indem wir bestimmte Riten einhalten oder bestimmte Regeln einhalten, nach bestimmten Maßstäben oder Vorschriften leben, was wie zu sein hat oder nicht zu sein hat, sondern indem wir Jesus glauben. Und dann kommt das, was im Kapitel 8 dann erst ausführlich beschrieben wird, der Heilige Geist dazu, wo deutlich wird, dass Gott selbst zu uns redet. Und da geht es dann darum, dass wir selber uns entscheiden, unser Leben in seine Hand zu legen. Dass wir eben nicht mehr an dem Punkt stehen bleiben, dass wir selber entscheiden wollen, was mit unserem Leben passiert, was jetzt richtig ist und falsch, sondern dass wir sagen, Herr, ich krieg's alleine nicht hin. Ich schaffe es nicht. Ich kann nicht alleine so handeln, wie ich es für richtig halte. Und wie es vielleicht auch von dir aus richtig ist. Ich kann es nicht. Ich bin dazu nicht in der Lage. Und das alleine ist der Weg, da rauszukommen. Nicht der Gedanke, irgendwie kriege ich das schon hin. Wenn ich noch ein bisschen mehr bete, noch mehr Zeit nehme zum Bibellesen, noch öfters in Gottesdienste gehe, mir noch mehr Predigten übers Internet reinziehe und so weiter, noch mehr Zeit für Lobpreis und alles Mögliche nutze, all das tue, was ich kann, dann wird es irgendwann besser. Nein, wird es nicht. Nur dann, wenn ich mein Leben Gott anvertraue, wenn ich sage, ja Herr, du hast mich erlöst. Du befreist mich aus diesem elenden Zustand. Ich weiß, dass ich es nicht kann. Ich weiß, dass ich nicht dazu in der Lage bin. Ich habe es lang genug versucht. Und deswegen möchte ich wirklich diesen Schritt wagen und mein Leben in deine Hand legen, es nicht immer selber versuchen und selber entscheiden, was richtig und falsch ist, was jetzt geht und was nicht, denn das kriege ich sowieso nicht hin. Diesen Punkt, das ist für mich eigentlich der Punkt, der ganz, ganz entscheidend ist für unser Leben, ob wir ein Leben als Christ leben, was sich lohnt oder eins, wo immer Krampf entsteht. Traue ich Gott wirklich? Glaube ich ihm wirklich, dass er es richtig machen wird? Wenn ich sage, du darfst über mein Leben bestimmen, du darfst bestimmen, was ich tue, wann ich es tue, du darfst mir helfen, mich zu verändern, weil ich weiß, ich schaff's nicht alleine, du darfst mir zeigen, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist, wo du gerne dran möchtest. Und mir dann auch diese Veränderungen schenken. Mir die Menschen in den Weg stellen, die mir so quer gehen, dass ich gar nicht mehr anders kann, als davon zu lernen, wie man es besser macht. Und so weiter und so weiter. Viele praktische Sachen kommen bei der nächsten Predigt. Ist jetzt schade für diejenigen, die nur heute die mitkriegen. Aber das ist einfach dieser Punkt, der mir wichtig ist. Wir müssen das verstehen. Und deswegen macht Paulus dieses ganze Kapitel in einen Zusammenhang, wo es völlig unnötig wäre, normalerweise. Und setzt dieses ganze Kapitel nochmal da rein, dieses Kapitel 7, bevor er die Lösung gibt. weil wir in dieser Gefahr stehen, es immer wieder selber zu versuchen. Weil wir immer wieder versuchen, wir kriegen das schon hin. Natürlich wissen wir, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Das können wir nicht ändern. Aber wir sind doch auch gut, oder? Wir kriegen das doch auch hin, besser zu werden, mit Menschen besser umzugehen, mehr Liebe zu üben, für andere freundlicher zu sein, aufbauender. Die Erfahrung zeigt, Veränderung passiert immer dann, wenn ich kapiert habe, ich kann es nicht. Bei einem Süchtigen ist es so, wenn er weiß, ich schaffe es nicht mehr, damit weiterzukommen, klarzukommen, dann besteht die Hoffnung, dass sich etwas ändert. Egal, ob das beim Alkoholismus oder bei Drogen oder bei was auch immer ist. Aber in unserem Leben ist es nicht anders. Es ist nicht anders. Wenn mir klar wird, ich bin nicht dazu in der Lage, mein Leben wirklich zu steuern. Und ich brauche es auch gar nicht. Weil es jemanden gibt, der mich unendlich liebt. Der sein Leben für mich gelassen hat. Der alles getan hat, damit es weitergeht in meinem Leben. Der alles weggenommen hat, was zwischen Gott und mir steht, damit Gott in meinem Leben Veränderungen bewirken kann. Der uns seinen Geist gegeben hat, damit wir in diesem Geist neue Wege gehen können. Er hat es alles getan und bietet es uns an und sagt, willst du oder willst du nicht? Wem glaubst du? Deinen Fähigkeiten? Deinen Möglichkeiten? Oder hast du schon verstanden, dass du es selbst nicht schaffst? Für Paulus war diese Erkenntnis, glaube ich, so wichtig, dass sie sich so ausführlich im Römerbrief beschreibt. Wir schaffen es nicht alleine, aber Gott schon. Und deswegen dankt er ihm im Vorfeld für das, was dann im nächsten Kapitel ausgeführt wird. Gott ist die Hilfe, die Veränderung. Der Heilige Geist ist es, der uns verändert und prägt, nicht unsere Möglichkeit. Amen.